Ja, vielen Dank für dieses alte Heilslied mit dem tiefen Text. Und dann gehen wir wieder in den Philipperbrief heute Abend. Dürft ihr gerne schon mit aufschlagen. Kapitel 2 werden wir natürlich heute anschauen. Nicht ganz, aber die ersten 11 Verse. Vorher nochmal der Überblick über den Philipperbrief. So wie ich ihn mal gefunden habe. Kapitel 1 hatten wir gestern einen Blick hineingeworfen. Christus, unser Leben, unser Lebensinhalt. Kapitel 2 heute, Christus, unser Lebensvorbild. Er ist unser Erlöser, aber er ist auch das beste Vorbild, das wir haben. Und der Imperativ lautet, lebe wie Christus. Morgen dann Kapitel 3. Das werden wir sogar ganz anschauen können. Und dann Sonntagmorgen, Kapitel 4, ein Teil. Gestern Abend haben wir gehört, warum der Philipperbrief geschrieben wurde. 5 Gründe hatte ich aufgeführt. Und jetzt wollen wir mal diesen Gedanken ein bisschen weiter spannen. Paulus muss hier keine falsche Lehre korrigieren, wie bei den Galatern, wo das Evangelium bedroht war, wo Judaisierer eingedrungen waren in die Gemeinden, in die Galatischen und sagten, ihr müsst auch die Beschneidung haben und das Sabbat halten und die jüdischen Speisegebote und so weiter. Und da wurde Paulus sehr scharf. Paulus muss hier auch kein unmoralisches Verhalten korrigieren, wie bei den Korinthern. In dem ersten Korintherbrief muss er mehrfach moralisches Verhalten korrigieren, also in diesem Fall unmoralisches. Bei den Philippern gab es ein anderes Problem. Die Einheit der Gemeinde stand in Gefahr. Und viele Ausleger sehen den Abschnitt, den wir jetzt gleich lesen werden, Philipper 2, 1 bis 11, als Schlüsseltext des ganzen Briefes. Ich bitte euch, achtet beim Lesen einmal auf den Ausdruck Gesinnung. Ich werde ihn auch besonders betonen. Paulus wünschte, dass die Philipper die gleiche einheitliche Gesinnung hätten. Nicht die gleiche Meinung. Das erwartet die Bibel nicht. Das brauchen Christen nicht haben. Wir sind alle verschieden. Wir können unterschiedliche Meinungen haben. Aber es wäre wünschenswert, dieselbe Gesinnung zu haben, nämlich christusgemäß zu leben, dann würden die Philipper die Freude des Paulus vollkommen machen. Dieser Abschnitt ist also gar kein theologischer. Manche machen da ein Riesending draus, als würde es hier um die Theologie gehen, ob Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch oder nur wahrer Mensch war auf der Erde und so weiter, wegen einem bestimmten Ausdruck, der da vorkommt, ist auch kein liturgischer. Manche sagen, hier gäbe es einen Christushymnus und das sei das erste Glaubensbekenntnis gewesen überhaupt. Bitte lassen wir das. Das ist weder ein theologischer noch ein liturgischer Abschnitt, sondern ein ganz praktischer, auch für die Gemeinde hier in Coesfeld oder Nordkirchen oder wo wir herkommen. Paulus möchte, dass wir in der Gesinnung Christi miteinander umgehen. Das ist der Kontext. Und wenn wir jetzt lesen, achtet mal bitte auf 2 Gedanken. Was hindert die Einheit in einer Gemeinde oder in einem Team? Das ist ein moderner Ausdruck. Deutsch würde das Mannschaft bedeuten, aber das sagen wir nicht. Wir haben in der Gemeinde Teams, ja. Wir haben ein Musikteam oder ein Predigerteam oder ein Diakonenteam und so weiter. Was hindert die Einheit in der Gemeinde? Und was noch viel wichtiger ist, was fördert die Einheit in der Gemeinde oder im Team? Wir wollen lesen. Zuerst nur 4 Verse, Philipper 2, 1 bis 4. Wer keine Bibel dabei hat, kann ausnahmsweise hier mitlesen. Paulus schreibt, Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, Achtung, dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Paulus lobt zuerst die Philipper. Er sagt, bei euch gibt es Ermunterung. Das heißt, da werden andere wirklich ermutigt, aufgebaut, positiv nach vorne gebracht. Bei euch gibt es Trost, wenn Menschen Trauer erlebt haben, Verlust erlebt haben, die werden getröstet. Bei euch gibt es echte Gemeinschaft. Gemeinschaft ist aber nicht nur, wenn man eine Stunde lang neben jemand auf einem Stuhl sitzt. Das ist noch keine Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft gehört immer, dass man sich öffnet, dass man Anteil gibt und dann auch Anteil nimmt. Das ist Gemeinschaft. Dann entsteht Gemeinschaft. Nebeneinander sitzen ist noch keine Gemeinschaft. Und darum, ihr macht das ja so großartig, gibt es anschließend wahrscheinlich wieder Tee und ein paar Plätzchen, damit man sich noch unterhalten kann und wirklich Gemeinschaft erleben kann. Und es gab auch Mitleid und Erbarmen. Das sind alles keine Kleinigkeiten, das sind schöne Dinge, wenn das in einer Gemeinde vorhanden ist. Aber Paulus war kein Minimalist. Ich muss euch gestehen, ich bin oft ein Minimalist. Das heißt, ich bin mit dem Geringsten zufrieden. Meine Frau nicht. Meine Frau ist alles andere als ein Minimalist. Die ist nicht mit dem Geringsten zufrieden. Die möchte immer, dass wir weiter vorwärts gehen, ja. Und das ist gut so. Das, auch darin ist sie mir eine wunderbare Gehilfin. Darum spricht Paulus hier den wunden Punkt an. Er muss die Philipper ermahnen wegen fehlender Einheit in der Gemeinde. Ja, jetzt sind wir bei der Frage, was hindert die Einheit in einer Ortsgemeinde oder in einem Team? Da gibt es natürlich einige Dinge, aber ich glaube, ganz stark hindert Selbstzentriertheit, das dicke Selbst. Selbstzentriertheit, Paulus spricht hier von Eigennutz in Vers 3, kann unterschiedliche Formen annehmen, aber hinter allen Arten von Selbstzentriertheit liegt immer verborgener Stolz. Wenn man sich selbst so wichtig nimmt, wenn sich irgendjemand wichtiger nimmt als der andere in der Gemeinde, ist die Einheit schon gefährdet, kann keine echte Einheit entstehen. Ich gebrauche ein Beispiel aus dem Bereich der Musik. Man sagt ja, wenn es dem Esel zu wohl wird, dann wagt er sich aufs Eis. Ich gehe jetzt aufs Eis, ich wage mich in den Bereich der Musik. Es könnte vorkommen, dass ein Sänger oder eine Sängerin unbedingt das Solo übernehmen will, weil er denkt, er hätte die schönste Stimme oder sie denkt, sie hätte die schönste Stimme. Das wäre eine persönliche Form von Selbstzentriertheit. Aber das gäbe es auch in der Gruppenform, wenn eine Gruppe in der Gemeinde denken würde, in den großen Gemeinden, da gibt es verschiedene Musikgruppen und Instrumentengruppen. Unsere Gruppe ist die beste in der Gemeinde. Das ist Selbstzentriertheit. Nun, da ist ein Orchester und das soll ein schönes Stück vortragen und dann kommen sie zusammen und müssen ja zuerst die Instrumente stimmen. Und dann fängt der Erste an und stimmt seine Geige. Und wenn die so einigermaßen dann gestimmt ist, dann kommt der Zweite und stimmt die Geige nach der Ersten. Und der Dritte, der stimmt die Geige nach der Zweiten. Und so weiter. Und bis sie rum sind, könnte man sich das anhören. Wahrscheinlich nicht. Das gäbe so ein Gejaule, Das geht nicht, wenn einer sein Instrument nach dem anderen stimmt, sondern der Chorleiter zieht seine Stimmgabel aus der Westentasche und gibt einen Ton, ein A, 440 Hertz, und dann werden alle Instrumente nach derselben Stimmgabel gestimmt, und das gibt dann ein wunderschönes Stück. Wir setzen jetzt voraus, dass die auch ihre Instrumente beherrschen. Das kann dann ein wunderschönes Orchesterstück geben. Das leuchtet uns alle ein, oder? Alle Instrumente müssen nach derselben Stimmgabel gestimmt werden. Und die Stimmgabel in der Gemeinde ist niemand anderes als unser Herr Jesus Christus. Auf ihn müssen wir gestimmt sein. Und wenn sich alle in der Gemeinde nach ihm ausrichten, dieselbe Gesinnung haben, die Gesinnung Jesu Christi, das gibt ein wunderbares Miteinander. Das gibt Einheit. Jetzt hatte ich ein Beispiel aus dem Bereich Musik. Dasselbe kann sich auch im Bereich des Predigens abspielen. Ein Bruder könnte denken, ich bin der beste Verkündiger. Mich hören die Leute am liebsten. Und heute gibt es Gemeinden, da wird das live im Internet übertragen. Da kann man dann sogar die Klicks messen. Ja? Wer hat am meisten Klicks gekriegt für seine Predigt? Wir hatten neulich mal Olaf Latzel bei uns in der Gemeinde. Und unsere Prediger, die haben so 45 Klicks gekriegt oder auch mal 60. Und dann kam Olaf Latzel, 40.000, ja. So ist das dann in die Höhe geschossen. Aber gut, ihr seht, ich sage das mit ein bisschen Augenzwinkern. Ein Bruder könnte denken, ich bin der beste Verkündiger. Mich hören die Leute am liebsten. Eine Schwester könnte denken, ich bin die treueste Beterin. Unsere Gebetsgruppe ist die treueste. Das ist alles Selbstzentriertheit, und hinter diesen verborgenen Gedanken liegt Selbstzentriertheit, Selbstwichtigkeit, und sobald die einzieht, geht die Einheit aus der anderen Türe raus. Ich bin der Beste, der Wichtigste hier. Dann Selbstinteresse, das ist nicht dasselbe wie Selbstzentriertheit. Je größer eine Gemeinde wird, desto größer wird die Gefahr des Selbstinteresses. Immer mehr Leute können in der Anonymität die Haltung entwickeln, was habe ich von dieser Predigt? Was habe ich von dieser Veranstaltung? Gefällt mir das? Was habe ich davon? Was gibt mir diese Gemeinde? Verstehen wir, heute kommen immer wieder Christen mit so einer Haltung in eine Gemeinde und wollen sie auschecken, ja, ob sie da möglichst viel für sich rausholen können. Wenn man die Gemeinde wechselt und in eine neue Gemeinde kommt, man sollte zuerst einmal prüfen, ob dort klare, bibeltreue Verkündigung ist, dann natürlich auch das Leben der Menschen anschauen, dann würde ich darauf gucken, ob auch eine gute Kinder- und Jugendarbeit da ist. Als Familienvater wäre mir das auch wichtig. Und ich hätte noch ein paar andere Kriterien. Und ob da ein toller Chor ist oder so, das käme erst weit hin. Das wäre nicht an erster Stelle bei mir. Wenn man mit dieser Haltung kommt, was kriege ich hier? Was bringt mir die Gemeinde? Das fördert nicht die Einheit, das untergräbt sie. Wir wollen doch in der Gemeinde dienen, uns einbringen. Es sei denn, man ist alt und schwach oder krank, man kann auch jung und schwach und krank sein, dann darf man natürlich auch getragen werden von der Gemeinde. Aber ich meine jetzt normale, gesunde Leute, die sollten die Haltung haben, was kann ich hier einbringen, nicht was gibt mir diese Gemeinde. Und überhaupt wollen wir uns fragen, warum gehen wir nicht so miteinander um, wie Christus mit uns umgegangen ist? Was wäre, wenn wir fragen würden, was dient dem anderen? Was baut ihn auf? Was bringt ihn vorwärts? Merken wir den Unterschied? Wenn wir so kommen, wenn wir mit so einer Haltung in der Gemeinde unterwegs sind, nicht nur bei den Veranstaltungen. Selbstzentriertheit, Selbstwichtigkeit und Selbstinteresse zerstören die Einheit einer Gemeinde oder eines Teams. Das wusste Paulus, Und er schreibt den Philippern, sie sollen dieselbe Gesinnung haben. Sie sollen auf die Stimmgabe Jesu Christi gestimmt sein. Sie sollen nicht in der Gemeinde Dinge aus Eigennutz oder Ruhmsucht tun, dass sie da groß rauskommen. In der Gemeinde soll nur einer groß rauskommen, und das ist Jesus Christus. In Demut, schreibt Paulus, soll einer den anderen höher achten als sich selbst. Und ich frage euch, wer kann das? Wer von euch kann das? Den anderen höher achten als sich selbst. Die Verheirateten, die hier sitzen, die werden wissen, wie schwer es ist, den anderen, auch den geliebten Ehepartner, höher zu achten als sich selbst. Nicht auf das Seine sehen, das machen wir von Natur aus. Wisst ihr, dass mich dieses Wörtchen auch vor einiger Zeit getröstet hat? Paulus schreibt, ein jeder sehe auch auf das des anderen. Zum Glück hat er nicht geschrieben, ein jeder sehe nur auf das des anderen, ein jeder sehe immer auf das des anderen. Das kriegen wir gar nicht hin, wir in uns selbst verkrümmten Egomanen. Das kriegen wir gar nicht hin. Aber wenn wir wenigstens ab und zu auch auf das des anderen schauen. Und er sagt dann, diese Gesinnung sei in euch, die in Christus Jesus war. Es geht um die Gesinnung Jesu Christi. Nun kommen wir zu den Versen 5 bis 8. Und das ist natürlich einer der Schwerpunkte der ganzen Bibel. Und wenn ihr Abendmahl feiert, wenn ihr das Mahl des Herrn feiert, ich bin sicher, dann werden diese Verse oft gelesen. Die sind aber nicht nur für das Abendmahl gedacht, die sollen unser ganzes Gemeindeleben prägen. Diese Gesinnung, seht ihr schon wieder das Wort Gesinnung, sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts. Griechisch Kenosis, ja, Entäußerung, sich zu nichts machen. Darum diskutieren hier einige, ob Jesus noch Gott gewesen ist, als er auf der Erde war, oder ob er seine Gottheit völlig abgelegt hat, wegen diesem Begriff, der hier steht. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Habt diese Gesinnung in oder unter euch, die auch in Christus Jesus war. Was war das für eine Gesinnung? Wir können es so formulieren, unser Herr Jesus hat wahre Demut und ein aufrichtiges Niedriggesinntsein gelebt. Der Sohn Gottes verließ, wie wir alle wissen, freiwillig seine hohe Position und erniedrigte sich unter uns. Der Herr der Herrlichkeit bückte sich und wusch die schmutzigen Füße seiner Jünger. Das wird in Johannes Kapitel 13 beschrieben. Er hatte wirklich die demütige Gesinnung eines Sklaven. Wir können es so sagen, so zusammenfassen. Von ganz oben kam er und ging nach ganz unten. Die Worte ganz sind wichtig. Ganz oben, also höher ging's nicht, nach ganz unten tiefer ging's auch nicht. Bevor der Herr Jesus auf die Erde kam, war er Gott. Er hatte das Wesen Gottes, die Stellung Gottes, die Würde Gottes, die Majestät Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Er war Gott, er war ganz oben, weil er Gott war. Eine Person der göttlichen Dreieinheit. Und jetzt ist spannend, welche Orte würde er sich aussuchen, wenn er auf die Erde käme? Als Gott vom Himmel, vom obersten Punkt käme er auf die Erde, welche Orte? Rom, Athen, Babylon oder wenigstens Jerusalem? Mitnichten. Geboren in Bethlehem, in einem Dorf, ein kleines Dorf in Judäa, das kaum einer kannte. Dort wurde er geboren. Aufgewachsen in Nazareth, in Galiläa. Und Nazareth war verrufen. Schaut mal, es gab im Norden Israels keinen Ort mit einem schlechteren Ruf. Warum? Da war eine römische Garnison stationiert und alle Nazarener wurden pauschal für Kollaborateure gehalten, also Leute, die mit den Besatzungsmächten zusammenarbeiten, sind Kollaborateure, ein schwieriges Wort. Und jetzt verstehen wir, als Nathanael Jesus zum ersten Mal sah, kam dieser Spruch über seine Lippen: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das war so verrufen, dass es sprichwörtlich war. Dann, Jesus wurde getauft am Jordan. Das ist der tiefste Punkt der bewohnten Erde, wo Jesus getauft wurde, kurz bevor der Jordan in das Tote Meer fließt. Der tiefste Punkt, seht ihr, er kam von ganz oben und ging nach ganz unten, schon geografisch gesehen. Aber die andere Frage ist genauso wichtig: Welche soziale Stellung würde er sich aussuchen, wenn er als Gott auf die Erde kommen würde? Jesus hatte im Himmel die Stellung Gottes, aber auf der Erde wählte er die Stellung eines Sklaven. Das war die unterste Stufe der sozialen Leiter. Das war wirklich ganz unten. Ihr müsst wissen, in der Zeit Jesu war ein großer Teil der Menschen Sklaven. Man sagt, in manchen Gegenden gab es 2/3 Sklaven, die das andere Drittel bedient haben. Die ließen sich von den Sklaven bedienen. Die machten keinen Finger krumm. Die Sklaven mussten die ganze Arbeit machen. Und es gab viele Sklaven und Jesus nahm die soziale Stellung eines Sklaven an. Er kam von ganz oben und ging nach ganz unten. Was für ein Weg. Warum musste Jesus ein Sklave werden? Das müssen wir verstehen. Das ist wichtig. Ein Sklave hatte damals keine Rechte und auch kein Eigentum. Dem gehörte nicht mal das, was er auf dem Leib trug. Selbst das gehörte seinem Herrn. Der hatte gar nichts. Nichts, kein Privateigentum. Und darum, schaut mal, unser Herr Jesus, er lieh sich ein Boot, er hatte keins, einen Esel zum Reiten, er hatte keinen, ein Dach zum Schlafen und am Ende sogar ein Grab, alles geliehen. Er hatte kein Eigentum, weil er die Stellung eines Sklaven gewählt hatte. Das war keine Sozialromantik, sondern Demut, niedrig gesinnt sein. Der untersten Platz einnehmen. Das war seine Gesinnung. Aber er fand einen Weg, um noch tiefer zu steigen. Das Letzte, was ein Mensch noch hat, ist ja sein Leben. Und als der Vater ihn hieß, es loszulassen, da ließ er es los. Da wurde er gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und ich nehme an, keiner von uns hat schon mal eine Kreuzigung erlebt. Und wahrscheinlich haben wir sie auch nicht miterlebt, nicht gesehen. Aber der größte Horror einer Kreuzigung waren vielleicht nicht einmal die wahnsinnigen Schmerzen. Das sage ich jetzt so leichtfertig. Ich hing noch nicht am Kreuz. Aber die unglaubliche Demütigung, die war wirklich unglaublich. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden. Paulus durfte nicht gekreuzigt werden, er war ein römischer Bürger. Die Philipper, an die er schrieb, durften nicht gekreuzigt werden. Warum? Philippi war eine römische Kolonie und jeder, der in einer römischen Kolonie lebte, hatte dieselben Rechte wie Leute, die in Rom gelebt haben. Aber Jesus durfte gekreuzigt werden. Nur Sklaven und Schwerstkriminelle durften gekreuzigt werden. Ein Schwerstkrimineller konnte er nicht werden. Dann hätte er uns nicht erlösen können. Aber ein Sklave konnte er werden. Und darum wurde er das. Und die Sklaven hatten unter sich noch eine sogenannte Hackordnung. Ja, das kennt ihr, dass der Unterste, der kriegt alles ab. Und bei den Sklaven war es so, der Zweitunterste in der Hackordnung, wenn Leute zu Besuch kamen, der musste den Leuten die Schuhriemen auflösen von den Sandalen und der Unterste, der musste die Füße waschen, die nicht immer gut rochen und auch schmutzig waren. Ja, und das seht ihr, Johannes der Täufer sagte einmal, er sei nicht würdig, den Leuten die Riemen der Sandalen aufzulösen und er ließ den untersten Platz für Jesus. Der stieg dann auf, stand auf und band sich die Schürze um und wusch den Jüngern im Obersaal die Füße. Der Sohn Gottes starb am Kreuz. Tiefer hätte er nicht steigen können. Er, der ganz oben war, entschied sich, Sprosse um Sprosse hinabzusteigen bis auf die allertiefste Stufe. Da müssen wir uns fragen an der Stelle, liebe Geschwister, lässt das unsere Selbstwichtigkeit und Selbstverliebtheit nicht schrecklich, nicht hässlich aussehen, wenn wir eher auf der Leiter emporsteigen wollen, als herabzusteigen? Hier ist jemand, der von Selbstzentriertheit völlig frei war. Er legte jede Würde, jeden Rang, jede Größe komplett ab. Und das ist jetzt wichtig, er legte seine tatsächliche Größe ab. Er war Gott, er kam vom Himmel, vom Vater. Und nun können wir zu ihm kommen und unsere eingebildete Größe ablegen. Ich kenne keine bessere Definition für Stolz als diese beiden Worte. Eingebildete Größe. Wir haben keine wahre Größe. Wir haben nur eine eingebildete, wenn wir uns für solche Hechte halten, ja? Das ist eingebildete Größe, aber die können wir zu Füßen des Kreuzes ablegen. Das würde übrigens die Einheit unter uns enorm fördern, wenn wir alle unsere eingebildete Größe ablegen können. Demut fördert Einheit. Paulus fordert die Philipper auf, ihre Selbstwichtigkeit abzulegen. Er möchte, dass sie die demütige Gesinnung Christi im Miteinander zum Ausdruck bringen, dass sie alle auf die Stimmgabel Christi gestimmt wären. Das würde echte Einheit bewirken. Wir haben die Gesinnung Christi betrachtet. Sie beschämt uns. Sie lässt unseren versteckten Stolz hässlich aussehen. Jetzt möchte ich einen Gedanken hier einschieben. Wenn man über einen Menschen spricht, sagt man manchmal, das ist typisch für den, das ist typisch für die. Gell? Habt ihr auch schon verwendet, dass ihr sagt, das ist typisch. Wollt ihr mal wissen, was typisch für Gott ist? Er demütigt alles Hohe, aber er erhöht die Niedrigen. Das ist typisch für Gott. Das könnt ihr in der ganzen Bibel sehen, von Anfang bis Ende. Er demütigt alles Hohe und er erhöht die Niedrigen. Und es gibt im Alten Testament einen Schlüsseltext dafür, den müssen wir jetzt nicht lesen, aber wir können ihn hier verfolgen auf der Folie. Das ist das Gebet der Hanna. Ihr wisst, Hanna hatte lange Zeit keine Kinder und sie hat sehr darunter gelitten, weil damals war es so, wenn eine Frau kein Kind zur Welt bringen konnte, konnte sie nicht zum Wachstum des Volkes Gottes beitragen. Damals wuchs das Volk Gottes mit jedem Kind, das geboren wurde. Heute wächst das Volk Gottes nicht durch Geburt, sondern durch Wiedergeburt. Das ist nicht dasselbe. Da müssen Menschen von neuem geboren werden. Dann wächst das Reich Gottes. Und als dann Hanna von ihrer Widersacherin Peninna gedemütigt war und so weiter, und dann doch einen Sohn bekam, den Samuel, dann betet sie ein Gebet, ein Psalm. Wir haben zwei Psalmen in der Bibel von Frauen. Hier ist der eine von Hanna, der zweite ist das Gebet der Maria in Lukas 1, ist auch ein Psalmgebet. Und Hanna betet so, schaut mal bitte genau, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und wieder herauf. Er macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Seht ihr, was sie ausdrückt? Zum ersten Mal sagt sie das prophetisch und das ist typisch für Gott. Das sagt sie über Gott. Er führt hinab und wieder hinauf. Er demütigt das Hohe und erhöht das Niedrige. Gott hat Freude daran, die menschlich-soziale Ordnung auf den Kopf zu stellen. Gott ist sozusagen der größte Sozialrevolutionär aller Zeiten. Ihr seht, ich habe das in Anführungsstriche gesetzt. Wenn sich jemand einbildet, hoch zu sein, Gott liebt es, ihn zu demütigen. Verlasst euch drauf. Und das möchte ich euch persönlich sagen, mir und euch. Wenn wir meinen, wir wären hoch irgendwo, Gott wird Wege finden, uns zu demütigen. Mich und dich auch. Wenn jemand sich erniedrigt auf der anderen Seite oder von anderen gedemütigt wurde, Gott liebt es, ihn wieder zu erhöhen. So ist Gott. Er kann nicht anders. Es ist typisch für ihn. Er ist selbst der Hohe und Erhabene. Und er hasst es, wenn wir kleinen Menschen uns so nach oben aufplustern, wenn wir groß sein wollen. Ich gebe euch ein Beispiel. König David aus dem Alten Testament. Saul hatte Davids Frau Michal dem Paltiel gegeben. David hat geheiratet, seine erste Frau war Michal, die Tochter von Saul. Saul war sein Schwiegervater. Und als dann David fliehen musste vor Saul, als er ihn verfolgt hat mehrere Jahre lang, da hat er seine Frau genommen, die Michal, und hat sie einem anderen Mann gegeben als zusätzliche Demütigung, nämlich dem Palti, ja, Paltiel. Aber als dann David wieder zurückkam in seine Stellung, als er König wurde, hat er sich seine Michal zurückgeholt. Und das hätte er nicht gebraucht. Er hatte dann schon weitere Frauen. Insgesamt werden 5 Frauen genannt von David mit Namen. Und wahrscheinlich hatte er noch weitere. Er hätte diese Michal nicht mehr gebraucht, aber er verschaffte sich einen Triumph und erhöhte sich selbst und hat gesagt, die Michal muss zurück zu mir. Und der Paltiel, der hatte sie aber inzwischen lieb gewonnen. Das war ja seine Frau jetzt. Und er hatte sie lieb gewonnen. Und als er sie hergeben musste, weinte er hinter ihr her bis an einen bestimmten Ort, bis nach Bahurim. Das steht so in 2. Samuel 3, Vers 16. Und jetzt pass mal auf. Hier hat sich David erhöht. Hier hat er sich einen Triumph gemacht. Die Michal, die gehört mir, die hole ich mir zurück, basta. Und jetzt, später, musste David vor seinem eigenen Sohn Absalom fliehen und er tut Buße. Er flieht mit Sacktuch gekleidet als König, barfuß und Asche auf seinem Haupt. Alle können sehen, dass er Buße tut, dass er sich beugt. Und dann geht er raus aus der Stadt, dann kommt obendrauf noch Schimmi und bewirft ihn mit Erde und Steinen und flucht ihm hinaus aus der Stadt, du Bluthund. Und wo ist das passiert? Bei Bahurim. Seht ihr, einige Jahre später, Gott hatte das nicht vergessen, dass sich David da ein Denkmal gesetzt hat, ein Triumph selbst gemacht hat. Und genau dort wurde David so gedemütigt von dem Schimmi. Und das habe ich selbst in meinem eigenen Leben beobachtet und auch im Leben anderer. Es ist typisch für Gott. Gott kann nicht anders. Wenn sich einer selbst erhöht, Gott wird Wege finden, ihn zu demütigen. Es gab mal einen Politiker, der hieß Saddam Hussein. Der hat auch gemeint, er wäre der Allergrößte, ja. Und wisst ihr, wie Gott ihn gedemütigt hat? Am Ende hing er an einem Strick, ja, aufgehängt. Und so immer wieder kann man das beobachten. Gott liebt es, Menschen, die sich selbst erhöhen, zu demütigen und Menschen, die sich selbst erniedrigen, zu erhöhen. Dafür will ich euch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen. Im Oktober 2000, jetzt gerade vor 25 Jahren, hatte ich Vorträge in Schloss Holte-Stukenbrock hier in Nordrhein-Westfalen. Und während der Vorträge wurde mir plötzlich bewusst, ich hatte in einer Sache versagt, ich hatte gesündigt, ich hatte etwas getan, was nicht gut war. Und Gott zeigte mir das auf. Und natürlich, ich hätte beten können und sagen, Herr, nimm das weg. Aber ich wusste, ich sollte zu jemandem gehen und diese Sünde bekennen, vor einem Bruder. Und dann habe ich mir das Telefonbuch genommen. Ihr seht, so lange ist das her, da gab es noch die dicken Telefonbücher. Und habe gesucht, Bielefeld ist ja nicht weit weg, habe ich geguckt, was gibt's da für Gemeinden in Bielefeld, habe eine gefunden, habe die Telefonnummer angerufen, da hob jemand ab Und ich fragte den Bruder, ob ich kommen könnte. Ich möchte gerne ein seelsorgerliches Gespräch. Ich möchte Sünde bekennen. Der hat gesagt, Sie können sofort kommen. Eine Dreiviertelstunde später war ich in Bielefeld bei diesem Bruder, habe die Sünde bekannt, ein alter Bruder, ein Ältester einer Mennonitengemeinde in Bielefeld. Ich habe Sünde bekannt, war erleichtert und bin wieder zurückgefahren nach Schloss Holte. Jahre später ruft der Älteste dieser Gemeinde an, nicht derselbe Bruder, sondern die haben so einen Oberältesten, das war Peter Rempel, wer den kennt, von der größten Gemeinde Deutschlands. Die Mennonitengemeinde in Bielefeld hat 3000 Gemeindeglieder, nicht Besucher, Gemeindeglieder, 3000. Er ruft mich an und lädt mich zu einem Vortragsdienst exakt in dieser Gemeinde ein. Und mir wurde klar, wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Ich hatte mich gedemütigt, ich hatte mich klein gemacht. Ich war dahin gefahren, hatte Sünde bekannt, was ich nicht hätte tun brauchen, aber ich habe es gemacht. Und Jahre später werde ich eingeladen. In dieser Gemeinde hatte bis dahin bei ihren Evangelisationen nur Werner Gitt und Wilhelm Pahls gesprochen. Das bin ich, da stehe ich auf dem Rednerpult. Und hier hinter mir sitzt ein Chor mit 250 Sängern und Sängerinnen, alle mit weißer Bluse oder Hemd und schwarzen Rock oder Kleid, ja, oder Hose. Das ist die Seitenstickerhalle in Bielefeld. Dort durfte ich 2008 dienen. Und in diesem Monat hätte ich dort wieder dienen sollen. Ich habe Ulrich Pazani den Vortritt gelassen. Er spricht da jetzt in 2 Wochen. Und ich, wenn ich noch gesund bin, nächstes Jahr. Ich bin ja jünger als er, dann darf ich das nochmal. Aber 2000 war ich auch noch da. Also zum dritten Mal darf ich jetzt bei dieser Großevangelisation sprechen. Da sitzen 4500 Menschen in der Seitenstickerhalle. Ich hatte mich gedemütigt, Gott hat mich erhöht. Ich empfinde das so. Ja, ich kann das nicht anders interpretieren. Also, dass ihr seht, es geht nicht nur in die eine Richtung, es geht auch in die andere Richtung. Und nun lesen wir noch die letzten 3 Verse aus Philipper 2, nämlich 9 bis 11 von unserem Abschnitt, den wir heute haben. Darum, wir haben im Hinterkopf, was typisch für Gott ist, wenn sich einer selbst erniedrigt, Gott kann nicht anders, der wird ihn erhöhen. Darum hat ihn Gott auch hoch erhoben. Darum. Und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus ist jetzt wieder ganz oben. Gott konnte nicht anders. Er musste seinen Sohn wieder erhöhen. Und Paulus schreibt hier, er hat ihn hoch erhoben. Hier kommt ein Wort vor im Griechischen, das nur an dieser Stelle im Neuen Testament steht. Es ist ein Wort, wenn man jemand hochhebt, wie es höher nicht geht. Hoch erhoben. Jesus ist jetzt wieder ganz oben. Nicht nur oben, ganz oben. Er ist der Herr. Im Englischen würde man sagen, er ist der Commander in Chief, der oberste Befehlshaber. Er ist Herr über alle Menschen, Engel und Dämonen. Und weil wir das eben angesprochen haben mit dieser Selbstentäußerung und diesem theologischen Disput, war er jetzt Gott oder war er noch Gott, als er auf der Erde war? Er war vor, während und nach seiner Menschwerdung Gott. Sein Wesen veränderte sich nie, wohl aber seine Stellung. Schaut, Jesus verließ den Himmel, wurde hier auf der Erde angespuckt und geschlagen, der Vater nie. Das dürfen wir nicht durcheinander bringen. Der Vater ist im Himmel geblieben. Der Sohn ist auf die Erde gekommen und wurde hier misshandelt. Er war im Wesen immer Gott. Damit das ein bisschen vorstellungsträchtiger wird, möchte ich ein Beispiel gebrauchen. Da ist ein Firmenchef von einem mittelständischen Betrieb. Wir haben so jemand in der Gemeinde, ja, so, der hat so 110 Angestellte. Und Der geht durch seinen Betrieb und auf einmal wird einer Mitarbeiterin, die da an einer Maschine arbeitet, schlecht und sie muss sich übergeben. Jetzt könnte er rufen, Frau Müller, machen Sie das mal weg da. Er ist der Chef und da wäre die Frau Müller gehüpft und gesprungen, ja, und hätte das weggemacht. Aber er holt sich einen Eimer und einen Schrubber und bindet eine Schürze um und beseitigt das Erbrochene seiner Mitarbeiterin. Er war vorher Chef. Er war der Chef, als er diesen niedrigen Putzfrauendienst oder Sklavendienst gemacht hat, hätte ich beinahe gesagt, ja. Und er war nachher auch wieder Chef. Seht ihr, so mit Jesus. Er war Gott, als er beim Vater war. Er ist Gott geblieben hier auf der Erde, auch wenn er den Dienst eines Sklaven getan hat. Und er ist jetzt wieder, immer noch Gott. Ja, nicht wieder, das ist falsch, er ist immer noch Gott. Und das müssen wir einfach festhalten. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Die Zeugen Jehovas scheitern an dieser Lehre. Die sagen, guck, als er hier auf der Erde war, da wusste er gar nicht, wann er wiederkommen würde. Da sagt er, das weiß nur der Vater. Und dann sagen sie, er kann nicht Gott sein. Er war immer Gott, auch da, aber er hat auf bestimmte Dinge seiner Gottheit verzichtet, auf die Allwissenheit, ja. Aber er war Gott in seinem Wesen und daran scheitern die Zeugen. Ich habe eine Skizze, die uns nochmal zusammenfassen kann, diesen unglaublichen Gestaltswandel Jesu Christi. Ihr seht hier schon die Kurve. Jesus hatte Gottes Gestalt. Er war beim Vater. Er war ganz oben. Dann kam er auf die Erde, nahm Sklavengestalt an, Knechtsgestalt. Er nahm Menschengestalt an. Er wurde ein Mensch wie wir. Er hat Hunger gekriegt, müde geworden. Hoffentlich ist jetzt noch niemand müde, ja. Und Durst gehabt. Ihm sind die Augen übergegangen. Er hat geweint, als sein Freund Lazarus gestorben ist. Er hat die Kreuzesgestalt angenommen, freiwillig ging er an das Kreuz. Er hat die Todesgestalt angenommen, er starb. Er hatte Macht, sein Leben zu lassen und er ließ es los. Und dann konnte Gott nicht anders, weil er sich so gedemütigt hatte, freiwillig, musste ihn Gott wieder erhöhen. Er hat ihm die Lebensgestalt gegeben, er hat ihn auferweckt am dritten Tag und jetzt hat er die Herrschergestalt. Er ist hoch erhoben und alle Knie müssen sich vor ihm beugen. Schaut, da haben wir eine Szene. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus König der Könige und Herr der Herren ist. Seine Königseigenschaft, die wird mehr in der Zukunft im tausendjährigen Reich zum Tragen kommen, weil er auch der König Israels ist, der Sohn Davids, ja. Er ist unser Herr und er ist auch der König. Wir haben ja in Deutschland keine Monarchie mehr. Ich traure ihr auch nicht nach, wenn ihr mich fragen wollt, ja. Aber angenommen, ich hätte mal das Vorrecht gehabt, der Königin von England zu begegnen. Das wäre tatsächlich beinahe passiert, denn ich war einmal in London mit Mike Leister zusammen und wir wussten, dass die Queen sonntags immer eine bestimmte Kirche besucht, All Saints in London, Allerheiligen. Und da sind wir natürlich hin. Und an dem Sonntag ist sie nicht erschienen. Sie hat's vermasselt. Sie hätte mich kennenlernen können. Sie hat's für alle Zeiten vermasselt, ja. Na gut, ihr habt meinen Augenzwinkern hoffentlich gesehen. Angenommen, sie wäre doch gekommen. Weißt du, was ich bei der Begrüßung intuitiv getan hätte? Ich hätte mich verneigt. Ich hätte mich unter sie gebeugt. Das sagen Leute, 2 Meter große Männer, wenn sie der Queen begegnet sind, sie haben sich ganz automatisch gebeugt. Sie hat so eine Präsenz gehabt, so eine Ausstrahlung, sie haben sich gebeugt. Das heißt ja nicht, dass sie angebetet haben, ja? Nur einfach gebeugt wegen ihrer Erscheinung und Majestät. Mit Verlaub möchte ich da sagen, wer war bitte schön die Königin von England im Vergleich mit unserem Herrn Jesus Christus? Sie beugt jetzt die Knie vor ihm und wir wollen sie auch vor ihm beugen. und ihn Herr sein lassen, hier in unserem Leben. Wir haben Philipper 2, 1 bis 11 angeschaut. Wir sind entlang gegangen. Ich wollte vor allem diesen Aspekt herausarbeiten, was hindert die Einheit in der Ortsgemeinde oder im Team. Und wir haben festgestellt, das dicke Ich, das dicke Selbst, das dicke Ego, das hindert. Was fördert die Einheit in der Ortsgemeinde oder in einem Team? Jetzt müsst ihr noch mal kurz hierher schauen. Was ist das Geheimnis der französischen Küche? Butter, Butter, Butter ist das Geheimnis der französischen Küche. Das wissen alle Frauen, die hier sind. Was ist das Geheimnis einer guten Immobilie? Lage, Lage, Lage. Das Allerwichtigste. Was ist das Geheimnis der Einheit, einer Gemeinde? Demut, Demut, Demut. Ich hoffe, ihr könnt euch das merken. Butter, 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 Lage, 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 Demut, Demut, Demut. Das ist das Geheimnis. Und da können wir alle mithelfen. Ich habe das heute Abend hier nicht vom grünen Tisch gepredigt. Ich bin in einer Gemeinde, die in einem Bereich eine Lehre vertritt, die ich nicht teile, meine Frau auch nicht. Wir teilen diese Lehre nicht. Und es hätte Leute gegeben, die hätten die Gemeinde verlassen deswegen. Ist aber keine Irrlehre, ja, sondern einfach eine Lehre, die wir so in der Schrift nicht sehen. Und wir sind dort geblieben. Wir haben uns drunter gestellt und wollen demütig sein und den Weg weitergehen. Wir lieben die Geschwister in unserer Gemeinde. Wir lieben auch die Ältesten. Wir trennen muss man sich nur, wenn Irrlehre vorliegt. Das haben manche scheinbar nicht verstanden. Die trennen sich von anderen Christen wegen irgendwelcher Kinkerlitzchen, wegen Lappalien. Und das darf nicht sein. Trennen müssen wir uns nur, wenn Irrlehre vorliegt. Dann gehe ich. Ja, dann wird mich niemand in der Gemeinde halten, wenn da Irrlehre aufkommt. Aber ansonsten, wenn mal Dinge anders gemacht werden, dann muss man sich drunter stellen. Also meine Frau und ich, wir haben das unseren Verantwortlichen gesagt, dass wir da anders denken. Und die wissen das. Und jetzt ist die Sache bei ihnen. Und wenn sie trotzdem den Weg so weitergehen, okay, das müssen sie verantworten. Aber wir bleiben in unserer Gemeinde. Wir lieben die Geschwister und wir bleiben dort. Und wir praktizieren Demut. Und wenn du den unteren Weg gehst oder gar den untersten, da verrate ich dir etwas. Da wirst du niemals Gegenverkehr haben. Da bist du ganz alleine, wenn du dich beugst und den unteren Weg gehst. Gestern Abend haben wir eine große Quintessenz rausgearbeitet. Wir sind weder Menschen noch Umständen ausgeliefert. Wir Christen, wir Gläubigen, wir gehören dem Herrn Jesus und wir haben es immer in allen Dingen mit ihm zu tun zuerst. Und nicht mit dem Teufel und nicht mit, haben wir gar nichts zu tun, sondern mit ihm. Heute Abend hoffe ich, dass das bleibt, wenn du in deiner Gemeinde hier oder wo du hingehörst, helfen willst, dass die Einheit bewahrt bleibt. Wir können die Einheit nicht schaffen. Die Einheit ist schon da. Wir werden immer nur aufgefordert, die Einheit zu bewahren. Christus hat die Einheit geschaffen. Durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat, hat er sich seine Gemeinde erkauft. Die geistliche Einheit ist schon da. Aber wir werden aufgerufen, sie zu bewahren. Auch ihr hier in Coesfeld. Und da braucht es bei jedem Demut, Demut, Demut. Bei mir in Hünfeld und bei euch in Coesfeld. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dir heute Abend danken. Und nicht nur zu dir beten, wir wollen dich anbeten, dass du diesen Weg gegangen bist, von der höchsten Höhe bis zur tiefsten Tiefe. Und das war einmalig. Das ist geschehen. Das ist historisch unverrückbar geschehen. Und wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist und dass der Vater dich wieder erhöht hat. Und wir haben gesehen, das ist typisch für Gott. Und das werden auch wir in unserem Leben erfahren. Wenn wir uns selbst erhöhen, wirst du Wege finden, uns wieder zu demütigen. Und wenn wir uns klein machen und demütigen, auch im Gemeindealltag, dann wirst du erhöhen. Und das bewahrt die Einheit in einer Gemeinde. Herr, wir haben heute Abend die eine Bitte, dass wir lernen, Christus gemäß zu leben, so gesinnt zu sein, dieselbe Gesinnung zu haben, die du vorgelebt hast. Darum wollen wir dich von ganzem Herzen bitten. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Wir sind noch nicht mal ganz bei 8, aber ich habe noch ein paar Bücher. Genauer gesagt, nur 2 Stück stelle ich euch heute Abend vor. Jeschua, das Leben des Messias. Es gab das Buch mal in einer abgespeckten Form. Das kostete auch nur 9,50 Euro. Aber das ist nicht mehr vorhanden. Das wurde zurückgezogen. Der Verlag hat dieses Buch gebracht, das ausführlich ist über das Leben des Messias. Und Arnold Fruchtenbaum ist der Autor. Hier sind auch die Quellen angegeben. Das ist natürlich ein richtig dicker Schinken. Wenn ihr Arnold Fruchtenbaum nicht kennt, ist der Linke auf dem Bild, ja? Nicht verwechseln. Ist der Linke. Und letztes Jahr war er wieder bei mir. Er hätte jetzt auch wieder kommen sollen, aber er kann leider dieses Jahr nicht kommen. Er ist inzwischen 82 Jahre alt. Er hatte eine Reise geplant. Er konnte leider nicht kommen. Aber seine Bücher gibt es, etliche, auf Deutsch. Ich habe in den letzten 30 Jahren von niemandem mehr gelernt als von ihm. Ich hebe ihn nicht über andere. Du kannst von anderen Dienern Gottes lernen. Er ist ein Diener Gottes. Aber ich wurde besonders gesegnet durch seine Schriften, weil ich sie alle gelesen habe und einen großen Teil davon selbst veröffentlichen durfte. Also Jeschua, das Leben des Messias. Und das zweite Buch, jetzt wisst ihr auch, wo ich in einem Punkt anders denke als meine Ältesten. Jetzt verrate ich das, ja. Warum ich weder Calvinist noch Arminianer bin, verbindende Gedanken zu einem trennenden Thema. Das Buch habe ich 2017 geschrieben. Da war das noch nicht so wie jetzt. Und trotzdem hatte ich damals schon den Wunsch, diesen Untertitel zu wählen, verbindende Gedanken zu einem trennenden Thema. Es haben sich schon oft Christen getrennt über diesen Punkt, über diesen Lehrpunkt. Und da geht es nicht um ihr Lehre. Da müssen sich Christen nicht trennen. Hättet ihr euch von Spurgeon getrennt? Der war voll überzeugt von dieser Lehre, ja. Wenn ihr gar nicht wisst, um was es hier geht, Calvinist, Arminianer, habe ich noch nie gehört, ja. Manche verwechseln das auch mit Armeniern. Nein, hier geht es nicht um Armenien, hier geht es um einen Jakobus Arminius. Das war der theologische Gegenspieler von Johannes Calvin, ja. Und dieser Streit ist schon seit Jahrhunderten in der Christenheit. Und ich wollte da nicht Öl ins Feuer gießen, sondern habe gesagt, wir brauchen uns weder für das eine noch für das andere System entscheiden. Wir müssen der Bibel nicht ein System überstülpen, sondern ich möchte ein Bibelchrist sein. Nicht ein 5 Punkte von da oder 5 von da. Ich möchte ein 0 Punkte Bibelchrist sein. Das ist wirklich mein Anliegen und verbindende Gedanken. Das war mir wichtig zu einem trennenden Thema. Sollte es jemand interessieren, das Buch liegt auch draußen auf dem Tisch, aber das muss wirklich nicht jeder lesen, das ist ja klar. Diese beiden alleine heute Abend zu dem Thema, morgen kommen wieder andere dran, wenn wir über Philipper 3 nachdenken.